Ja, wie ermutigend, das zu hören. Für mich war die Zeit in der Bibelschule auch echt was, was mein ganzes Leben geprägt hat. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Es ist wirklich eine super geniale Zeit. Und danke, dass ihr das einfach mit uns teilt. Ja, ich möchte heute über die geistliche Kampfführung, also die Waffenrüstung Gottes sprechen. Aber bevor ich in Epheser einsteige, möchte ich ein bisschen ein Vorwort geben. Das ist mir nochmal so bewusst geworden im Gespräch mit meinem Mann. Der hat mir einfach so ein Wort weitergegeben, was echt so in meinem Herzen drin geblieben ist. Und es geht halt um den Text, der in 2. Chroniker 20, also 2. Chronik 20 steht. Der Sieg im Lobetal. Und das ist wirklich ein erstaunlicher Bericht, wie Gott sein Volk vor einem übermächtigen Angreifer gerettet hat. Es war halt so, dass das Volk in einer Situation war, wo drei verschiedene Völker sie angegriffen haben. Also Israel war wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und Josaphat, der Leiter war in der zu der Zeit, der hat sich halt sehr erschrocken, hatte Angst. Das Volk hatte Angst. Und sie sind einfach in eine Zeit des Gebets gegangen und haben wirklich sich vor Gott hingeworfen und haben gesagt: Herr, wir schaffen das nicht. Sie haben gesagt, denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Das ist so ein krasser, ja, eine Aussage, ne? Die haben den Feind gesehen. Die wussten ganz genau, was sie da erwartet. Und sie wussten nicht, was sie tun sollten. Aber sie haben sich voll Vertrauen auf Gott bezogen und haben ihn angeschaut. Und Gott gibt ihnen eine Zusage in Vers 17. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Wow. Daraufhin entscheiden die sich zu beten und ihn zu loben. Also die gehen einfach in eine Zeit des Lobpreises. Die Leviten stellen sich auf, jeder nimmt seine Position ein und sie beten Gott an, obwohl noch nichts passiert ist. Sie wissen, dass der Feind immer noch da ist, aber sie haben eine Zusage von Gott. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Also, um das mal klarzustellen, was da passiert ist, ist, dass ein Feind gegen den anderen plötzlich gekämpft hat. Die waren völlig verwirrt und haben sich gegenseitig vernichtet. Das muss man sich mal überlegen. Kampferprobte Völker, die eine Strategie hatten, die den starken Plan hatten, Israel zu vernichten, die fangen plötzlich an, gegenseitig zu kämpfen und erledigen sich. Was für ein Erlebnis. Und was für ein Schlüssel auch für uns in Bezug auf geistliche Kampfführung. Wenn wir uns Gott nahen und ihn anbeten, das ist der Schlüssel. Wir müssen uns auf sein Wort stellen und auf seine Zusagen und dürfen ihn anbeten. Und dann haben wir den Sieg. Ich höre immer wieder die Leute sagen, das war der Feind. Hast du gesehen, dass das passiert ist? Das war der Böse, der will uns vernichten. Und wir werden angegriffen. Ja, wir werden angegriffen. Das stimmt. Und manchmal ist es auch sehr schwer. Aber unser Gott ist stärker. Und er hat den Sieg. Und das dürfen wir wirklich ausrufen. Er greift an. Wir dürfen uns auf seinen Sieg stellen und ihm die Ehre geben und den Lob geben. Und wir dürfen uns nicht von der Angst leiten lassen. Wenn wir den Teufel an jede Wand malen und ihm sagen und die ganze Zeit sagen, das war wieder der Feind, der hat wieder was zerstört, der war wieder da am Werk, dann geben wir ihm viel zu viel Ehre. Das hat er nicht verdient. Gott gebührt die Ehre und er ist der Sieger. Er hat am Kreuz gesiegt. Und alles, was wir tun dürfen und müssen, ist, dass wir uns auf diesen Sieg stellen. Amen. Gut, das also als Einleitung. Wenn wir uns die geistliche Welt anschauen und die Waffenrüstung Gottes, haben wir manchmal den Eindruck, dass wir diejenigen sind, die kämpfen müssen. dass wir irgendwie da stundenlang im Gebet ringen müssen und unser Letztes geben müssen. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, es ist Gottes Kampf und er hat schon gesiegt. Unsere Aufgabe ist, dass wir uns auf den Sieg stellen und Gottes Wort proklamieren, ihn anbeten, ihm die Ehre geben. Und wir dürfen uns in ihm bergen, wir dürfen uns unter seinen Schutz stellen und auf seine Zusagen. Und auch da finden wir Trost in dieser Zeit. Gott hat uns als Geschwister gemeinsam hier hingestellt in diese Gemeinde, damit wir gemeinsam kämpfen. Wir sind viel verletzlicher, wenn wir allein sind. Und wenn wir nicht diese Gemeinschaft genießen, wo einfach, ja, wir uns gegenseitig ermutigen können, wo wir einander stärken können. Und ich möchte euch einfach nochmal ermutigen, auch dass ihr diese Gemeinschaft sucht, ganz gezielt, dass ihr eine Zweierschaft bildet mit jemandem und euch regelmäßig einfach trefft und gemeinsam betet. Dass ihr einen Hauskreis habt, wo ihr Gemeinschaft habt. Und ja, lasst euch nicht abdrängen, lasst euch nicht in die Ecke stellen, sondern sucht wirklich die Stärke, die Gott uns gibt in der Gemeinschaft. Wir sind nicht dazu berufen, unsere Kämpfe allein auszutragen. Manchmal gibt es sehr herausfordernde Situationen in unserem Leben. Krebserkrankungen oder andere chronische Krankheiten, Eheprobleme, Depressionen. Es gibt manchmal wirklich Sachen, die uns an den Rand unserer Kraft bringen. Aber Gott hat uns einen Reichtum geschenkt. Einmal haben wir sein Wort, auf das wir uns stellen können, seine Zusage, aber wir haben auch uns als Geschwister. Also lasst uns einfach, ja, das auch nutzen. Und lasst uns unsere Gefühle und uns, ja, alles das, was momentan vielleicht schwer ist, auf Gott werfen und uns von ihm trösten lassen. Er kann uns einen Frieden schenken, der allen Verstand übersteigt. Er ist ein guter Hirte und er hält uns in seiner Hand. Und er möchte uns auch Strategien geben, wie wir mit jeglichen Kämpfen in unserem Leben umgehen können. Und deshalb möchte ich einfach jetzt gemeinsam zu Epheser 6 gehen. Und ich habe so eine kleine Grafik gemacht. Während ich den Text vorlese, werdet ihr sehen, welche Bestandteile die geistliche Waffenrüstung Gottes hat. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit um. Wir haben den Gürtel der Wahrheit. Wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und ergreift das Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ganz schön komplett, oder? In Vers 18 und folgende sehen wir auch noch, dass Gebet eine wichtige Rolle spielt. Manche erwähnen das dann als Lanzen des Gebets. Das ist ein Teil auch, den Gott uns schenkt. Eine Strategie, wie wir mit Kämpfen umgehen können. Jetzt denke ich mir, das habe ich auch letztens bei der Kindergruppe erwähnt. Wer von euch hat schon mal eine Predigt über die Waffenrüstung gehört? Hatte ich mir fast gedacht. Letztens habe ich in der Kindergruppe gefragt, wer hat von euch schon mal diese und diese Geschichte gehört? Und ich habe den Kindern gesagt, jetzt erzählt ihr mir das mal. Weil die das alle schon 30.000 Mal gehört haben. Aber ich empfinde, selbst wenn wir eine Geschichte oder eine Bibelstelle schon öfter gehört haben, mehrere Predigten davon gehört haben, können wir trotzdem immer noch was mitnehmen. Martin Lloyd-Jones, das war ein sehr bekannter Prediger in England im 20. Jahrhundert, der hat exakt 68 Predigten über die Waffenrüstung Gottes gemacht. 68. Also habe ich noch ein paar gut, oder? Ich glaube, dass Gott auch heute uns etwas Neues zeigen kann und uns einfach noch mehr ermutigen kann. Und deswegen seid offen. Denkt nicht, ich habe das schon 20 Mal gehört. Die Geschichte mit Noah und so. es sind manche Sachen einfach auch wichtig, damit wir die verinnerlichen. Die Wiederholung ist wichtig. Die Waffenrüstung ist kein poetischer Text in der Bibel. Es ist praktisches Kampfwissen, was wir brauchen. Wir befinden uns in einem Kampf. Und es steht in dem Imperativ, das ist eine Befehlsform, etwas, wo wir aktiv sein sollen. Stellt euch zum Kampf auf, ganz entschlossen. Zieht die Rüstung an, ergreift sie, nehmt den Helm und das Schwert. Das sind alles Befehlsformen. Es steht nicht einfach nur, denk mal drüber nach, wie du das machen könntest oder vielleicht machst du das und das mal oder so. Da steht, mach das. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das ernst nehmen. Dass wir das wirklich umsetzen. Es nützt einem Soldaten nichts, wenn er extrem gut ausgestattet ist, wenn er die neuesten Waffensysteme hat und sehr viele Kurse besucht hat, wo er Wissen angesammelt hat, wenn er dann seine Waffenrüstung im Zelt lässt und in Unterwäsche in den Krieg geht. Nicht wahr? Wir müssen das, was Gott uns gibt, auch anwenden. Es darf nicht etwas sein, was wir nur sonntags hören oder mal in der Bibel lesen. Es muss etwas sein, was uns wirklich in unserem Alltag begleitet. Paulus sagt uns hier zweimal, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt. Wir wissen, was passiert in der übernatürlichen Welt. Wir wissen auch, was für Kämpfe wir erleben, was Menschen um uns herum erleben. Aber wir dürfen uns auf Gottes Sieg stellen und seine Waffen nutzen. Stell dir also während du diese Predigt hörst die Fragen, wo fehlt etwas in meiner Rüstung oder was habe ich vernachlässigt? Okay? Gut, lass uns damit starten, dass wir uns um den Gürtel der Wahrheit kümmern. Ein Gürtel war bei einem römischen Soldaten sehr, sehr wichtig, weil der hat seine Kleidung zusammengehalten. Daran wurde auch das Schwert und das Schild befestigt und auch das Geld aufbewahrt. Das heißt, wenn er den Gürtel nicht dabei hatte, hatte er keine Waffen, also keine Verteidigung und auch keine Versorgung. Das war alles im Gürtel drin. Und die Kleidung saß einfach nicht, ne? Der hätte alles verloren, was er hatte. Und ja, so ist das auch, wenn wir die Wahrheit Gottes verlieren. Wir sind schutzlos und wir fallen auf die Lügen des Feindes herein. Sollte Gott wirklich gut sein? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Diese Zweifel kommen dann einfach. Und der Gürtel der Wahrheit, der hält dagegen. Wir dürfen auf Gottes Wort vertrauen. Seine Zusagen sind wahr. Und damit unser Leben gelingen kann, müssen wir erstmal erkennen, was Gott, also wie Gott ist und was er über uns sagt, wer wir in ihm sind, was unsere Identität in ihm ist. Und um uns vor den Angriffen des Feindes zu schützen, dürfen wir einmal dieser Wahrheit vertrauen, aber wir müssen auch wahrhaftig leben. Ich finde, das wird manchmal so ein bisschen unterbetont. Es ist manchmal schwierig, innerhalb einer Gemeinde wirklich authentisch zu sein und wahrhaftig zu sein. Dass man einfach sagt, hey, mir geht's gerade richtig schlecht. Wenn wir jemanden fragen, den wir gerade so im Café treffen, wie geht's dir heute? Was sagen die meisten denn? Ja, ganz gut. Wer sagt denn dann, mir geht's gerade grottenschlecht, es ist alles furchtbar. Oder ich bin gerade total traurig oder ich habe gerade total die Zweifel. Das ist schwierig, ne? Und man will natürlich auch nicht sein Herz ausschütten, jedem, den man gerade trifft. Aber es ist wichtig, dass man bei speziellen Personen, die weise sind, die liebevoll sind, dass man da wirklich authentisch ist und seine Schmerzen und seine Zweifel und seine Last auch miteinander teilt. Das bedeutet, dass wenn man wahrhaft lebt, wenn man kein Doppelleben lebt, wenn man authentisch ist, wenn man sagt, hey, ich habe meine Schwächen, ich mache oft was falsch oder ja, ich habe da gerade Probleme mit Vertrauen. Leider ist es in unserer Gesellschaft so, dass wir dazu erzogen werden, ein gewisses eine gewisse Maske anzuziehen. Durch die sozialen Medien ist immer dieses, ich bin dauernd im Urlaub, ich bin immer happy, ich esse nur gesund oder ich habe nur die neueste Mode. Das wird so vorgespielt. Die amerikanische Psychologin Bella DePaolo hat mal einen Test gemacht. Mit 147 Versuchspersonen hat sie gebeten, dass sie ein Tagebuch schreiben über ihre Begegnung mit anderen Menschen und über all die kleinen Unwahrheiten, die dabei geäußert wurden. Als sie das dann durchgeschaut hat, hat sie ja gesehen, dass bei jedem dieser Berichte mindestens 2 Lügen pro Tag zum Vorschein kamen. Das passiert manchmal so schnell, so kleine Mini-Unwahrheiten. Ne? Und wir müssen uns wirklich selbst reflektieren und denken, ist das eigentlich wahr, was ich gerade gesagt habe? Geht es mir eigentlich wirklich gut? Es ist wichtig, dass wir wahrhaftig leben. Und warum ist das so wichtig? Weil wir auch füreinander da sind. Dass wir sind ein Leib. Und wir dürfen einander stärken. Der Feind hat immer dann die meiste Macht über uns, wenn wir nicht transparent sind. Einmal fangen wir an, im Gebet irgendwo gewisse dunkle Flecken in uns nicht mehr vor Gott zu bringen. Und oft machen wir das auch voreinander. Und es ist wichtig, dass wir auch unsere Schwächen zugeben können. Es ist so ein Reichtum, dass wir einander haben, dass wir ein Leib sind. Und wir sind nicht perfekt, wir müssen nicht immer stark sein. Dann gehen wir zum Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ein Panzer war dazu da, um die wichtigsten Organe eines Soldaten zu schützen. Wenn er im Kampf war und Stiche oder Schläge auf ihn zukamen, dann beschützte der Brustpanzer sein Herz. Und in der Bibel steht ganz klar, wir müssen unser Herz beschützen. Das ist der Quell unseres Lebens. Und der Feind, der liebt es, unser Herz anzugreifen. Da, wo unsere Emotionen sitzen, unser Selbstwertgefühl, unser Wille, das wird sehr oft angegriffen. Im Psalm 11, Vers 2 steht, denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen, haben ihren Pfeil auf der Sehne gerichtet, im Finstern zu schießen auf die Herzen, auf die von Herzen Aufrichtigen. Eine Strategie vom Feind. Das heißt, wir dürfen unser Herz vor den Angriffen des Teufels bewahren. Wir müssen das tun. Wir haben ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Und es gilt, das zu beschützen. Ohne ein Herz funktioniert einfach nichts. Unser Körper funktioniert nicht. Und wenn ein kleiner Herzfehler da ist, hat das Auswirkungen auf unseren ganzen Körper. Das heißt, wenn wir ein falsches Bild von Gott und von seiner Gerechtigkeit haben, dann wird unser ganzes Sein davon beeinträchtigt. Wenn wir nicht glauben, dass Gott wirklich gut ist und dass er souverän ist, dann haben wir auch in anderen Bereichen in unserem Leben sehr viele Zweifel und Kämpfe auszukämpfen. Das heißt, wir dürfen uns bewusst sein, dass wir gerecht sind vor Gott, dass wir geliebt sind vor Gott. Das ist die Wahrheit. Durch Jesus' Tod sind wir gerecht vor Gott. Und die Schuldgefühle, die uns manchmal so einquetschen wollen, auspressen wollen, die dürfen wir getrost vor Gott hinlegen und sagen, ich habe Fehler begangen, aber durch Gott bin ich gerecht. Er vergibt mir und er befreit mich von dieser Last. Jesus lebt in uns. Das ist der Grund, warum wir gerecht gemacht worden sind. Wir müssen uns nicht selbst erarbeiten oder uns immer selbst kritisieren oder verdammen. Wir haben eine neue Identität in Christus. Und wir dürfen Gott gehorchen in Freude, aber nicht mehr unter einem Geist der Verdammnis. Als nächstes werden wir uns das Schuhwerk angucken. Ein interessanter Teil der römischen Ausrüstung. Es waren nicht nur Schuhe, sondern es waren auch Schienbeinschoner. Deswegen heißt es auch Schuhwerk. Es waren wirklich so ganz spezielle Kampfschuhe mit Spikes drunter und so, die ganz, ganz festen Halt gegeben haben. Und ja, die ältesten Schuhe, die man entdeckt hat, waren übrigens 9000 Jahre alt. Das ist also schon lange, dass Menschen ihre Füße schützen vor Kälte, vor Schmutz, vor Nässe. Und ja, es ist einfach bis heute sehr, sehr wichtig. Was ist unser Schuhwerk? Ihr aber seid ein von Gott erwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit hat und in sein wunderbares Licht geführt hat. Das Wort Gottes hat Kraft und darauf dürfen wir uns stellen. Wir sind berufen, den Armen die gute Botschaft weiterzugeben. Und die Bereitschaft, die wir haben, das fürs Evangelium zu verkünden, das ist wichtig. Das sind unsere Schuhe. Damit kommen wir weiter. Damit werden wir ja Menschen einfach zu Gott bringen. Und der Feind will uns demotivieren. Der will uns träge werden lassen und so lahm, damit das Evangelium nicht weitergetragen wird. Aber wenn wir unser Herz mit Gottes Wort füllen, mit seinem Evangelium, dann geht unser Herz über. Dann können wir gar nicht anders, als von ihm zu sprechen. Und wenn wir uns nicht auf die Macht des Feindes konzentrieren, sondern auf die Stärke und die Macht Gottes, sein Wort verkündigen, dann ist es die beste Kampfführung. Wir dürfen ihn anbeten und ja, das Evangelium in unserem Alltag wirklich Wurzeln schlagen lassen. Desto mehr wir das machen, umso fester werden wir auch stehen. Es ist ein Evangelium des Friedens. Und wir dürfen das weitergeben. Was für ein Privileg. Ich finde das wirklich genial, was passiert. Wie die Niki das erzählt hat, ne? Dass Menschen sich einfach bekehren auf der Straße. Das hat eine unglaubliche Kraft. Menschen, die im Finstern leben, die ja verloren sind, die keine Hoffnung mehr haben, die werden durch dieses Wort der Kraft Gottes berührt und verändert. Das ist einfach genial. Dann haben wir auch den Schild des Glaubens. Da hat Joseph ja in der letzten Woche auch drüber gesprochen. Und was ich interessant fand, dass dieses Schild von den Soldaten täglich gewässert und geölt wurde, damit das den Brandpfeilen widerstehen kann. Es hatte verschiedene Schichten, ne? Und das ist für uns auch so ein Bild des Heiligen Geistes. Wir müssen Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen und unsere Schilder pflegen, unseren Glauben pflegen, damit das Ganze resistent wird. Wie wächst denn unser Glaube? Einer der Dinge, die ich persönlich gut finde, ist, wenn man Gottes Zusagen aufschreibt. Wenn man sich wirklich Aussagen aus dem Wort Gottes nimmt und die aufschreibt und die sich immer wieder wiederholt, wenn man Gottes Wort auswendig lernt, wenn man einfach weiß, wer Gott ist, dann wissen wir auch, die anderen Dinge einzuschätzen. Wenn wir Gottes Macht kennen, dann hat der Teufel keine Macht mehr. Das ist wie ein Hund, der bellt, aber der kann uns nicht mehr beißen. Gott ist stark. Eine andere Sache, die ich interessant finde, über das römische Schild, und da muss ich immer an Asterix und Obelix denken, wo die Römer schreien, ah, die Gallier! Ja, die Schilder, die konnten sich nämlich verbinden. Die konnte man einhaken und dann so eine Wand daraus erstellen. Diese berühmte römische Schildkröte, ne? Die Schilder ließen sich verknüpfen. Die waren stark als Einzelschilder, aber noch viel stärker als gemeinsame Schilder. Und ja, Gottes Plan für uns als Geschwister ist auch, dass wir einander schützen. Dass wir füreinander da sind. Das ist ein echter Reichtum. In Epheser 4, Vers 16 steht, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wow. Wenn man sich das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, das ist ein Plan Gottes. Wir dürfen gemeinsam wachsen. Wir dürfen gemeinsam uns schützen. Und das dient der Auferbauung des ganzen Leibes. Ja, das ist total stark. Und manchmal ist es schwierig, wenn wir sehen, dass jemand leidet. Wir machen uns Vorwürfe. Und wir denken, hätte ich doch nur, hätte ich doch darauf geachtet, wäre ich doch da gewesen. Aber ich glaube, dass wir auch mit diesen Gefühlen vor Gott hinkommen können. Dass wir das ihm geben können und dass er uns trösten kann. Dass er einfach da auch, ja, uns wieder stärkt und uns weiter ermutigt, Gemeinschaft zu suchen. Dann sprechen wir über den Helm des Heils. Wenn man sich das so anschaut, erkennt man eins. Paulus, der hatte immer wieder Kontakt mit römischen Soldaten und auch als er im Gefängnis war, wo er diesen Brief geschrieben hat, hatte der römische Soldaten vor seinen Augen. Die haben ihn bewacht. Der hat die ganze Kampfmonitor immer gesehen. Und der wusste auch, dass es wichtig war, dass die einen Helm hatten. Wer schon mal einen Fahrradunfall hatte, der weiß, wie wichtig ein Helm ist. Ne? Jürgen, du hattest mal einen Fahrradunfall, ne? Vor nicht allzu langer Zeit. Ja, es ist wirklich wichtig, dass wir einen Helm tragen. Und auch die Soldaten hatten im Kampf immer einen Helm an. Und der hat den ganzen Kopf größer gemacht. Das war so ein Riesenteil. Und das hat die Wangen geschützt, das hat den Nacken geschützt. Und ja, das hat sich der Paulus angeguckt, als er seinen Brief geschrieben hat. Das... ja, das war ein Helm, da konnte keine Axt das durchbohren oder ein Hammer. Das war einfach ziemlich schwer und stark. Und dieser Helm steht dafür, dass wir unsere Gedanken schützen. Dass wir uns unserer Identität in Christus bewusst sind. Dass wir wissen, ich bin gerettet, ich bin geliebt, ich bin berufen, ich bin befähigt. Auch wenn unsere Gefühle uns manchmal was ganz anderes sagen oder unsere Gedanken. Wie oft so auf Zweifel haben, so, ja, mich kann Gott doch nicht gebrauchen, so wie ich drauf bin, die ganzen Sachen, die ich mal falsch mache. Aber nein, Gott sagt, du bist geliebt, berufen und ich befähige dich. Und darauf dürfen wir uns stellen. Das ist unser Schutz, unser Helm. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns trennen kann von seiner Liebe. Das ist eine Gewissheit, die wir haben dürfen. Auch wenn wir Fehler begehen. Gott und seine Liebe sind stärker als unsere Fehler. Ja, dann gehen wir zum Schwert des Geistes. Da fand ich einen Satz von Theodore Roosevelt sehr interessant. Eine gründliche Kenntnis der Bibel ist mehr wert als ein Universitätsstudium. Amen. Es ist unglaublich stark, wenn wir Gottes Wort kennen. Und wir vernachlässigen das oft. Lass uns mal ehrlich sein. Wer von euch kennt die Bibel richtig gut? Also ich persönlich möchte noch viel, viel mehr die Bibel lernen, kennenlernen, auswendig lernen, als mein Schwert bei mir tragen. Das Schwert, was die Römer hatten, war ein langes, zweischneidiges Schwert. Es war sehr, sehr gefährlich. Wenn die ausgeholt haben, die haben die Leute vor sich getroffen, die Leute hinter sich getroffen. Das hat Mark und Bein zerschlagen. Es war wirklich ein sehr gefährliches Teil, sehr, sehr scharf. Und das Wort Gottes ist auch für uns so ein Schwert. Gott gibt uns Rhema-Worte, die den Augenblick betreffen, die wirklich in Situationen hineinschneiden können, die Sachen trennen können, die Ketten zersprengen können. Und dieses Wort Gottes, das ist gefährlich. Gefährlich für den Feind, aber stark für uns. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wow. Habt ihr das Schwert dabei? Oder habt ihr es im Zelt gelassen? Lasst uns überlegen. Na, Gottes Wort, das müssen wir dabei haben. In unserem Kopf, in unserem Handy oder in geschriebener Form. Lasst uns das nicht vernachlässigen. Gottes Wort ist wichtig, weil dadurch falsche Gedanken und Wünsche unserem Herzen entlarvt werden. Unser Herz ist ganz schön trügerisch. Und wir brauchen Gottes Wahrheit, um wirklich zu erkennen, was gut und böse ist. Gottes Wort ist auch ein sicheres Fundament, auf dem wir bauen können und mit dem wir entmutigenden Lügen des Teufels zerschmettern können. Und als drittes, Schwertkampf muss gelernt sein. Ich mit dem, was Gott in der Bibel sagt, damit muss ich vertraut sein und es anwenden, um es anwenden zu können. Wenn ich nicht weiß, was im Wort Gottes steht, dann kann ich es auch nicht benutzen. Wenn ich nicht weiß, wo mein Schwert ist im Kampf, dann habe ich schlechte Karten. Also lasst uns das wirklich ernst nehmen. Ich muss die Aussagen der Bibel im richtigen Kontext lesen können, um mir keine falsche Theologie zusammenzubasteln. Wenn wir nur das Alte Testament lesen, dann haben wir eine Schieflage. Aber wenn wir uns wirklich mit dem Wort Gottes beschäftigen und da täglich reinspringen wie in einen Swimmingpool, dann erfrischt das uns und es reinigt uns und es gibt uns auch ganz, ganz viel Kraft. Wie viel Zeit verbringst du damit, den Schwertkampf zu trainieren? Wir müssen besser darin werden. Amen? Okay. Als allerletztes möchte ich ja noch ein bisschen auf das Gebet eingehen. Das Gebet ist eine geheimnisvolle Verbindung von der Ohnmacht des Menschen zur Allmacht Gottes. Ja. Wenn wir uns im Gebet an Gott wenden und uns ohnmächtig fühlen und denken, es geht alles unter, wie das Volk, was vor diesen drei Feindesvölkern stand, die bis zu den Zehnten bewaffnet waren, ne, die haben sich garantiert ohnmächtig gefühlt und waren in Panik. Das kann ich mir vorstellen, also ich wäre es gewesen. Und ja, in dem Moment ist ihnen aber bewusst geworden, wir haben einen allmächtigen Gott. Wir haben einen allmächtigen Gott und er erringt den Sieg. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Das heißt, wir dürfen die Waffenrüstung Gottes tragen, sie anwenden und im Gebet immer wieder vor Gott kommen. Ihm einfach alles geben. Das ganze Gefühlschaos, was wir manchmal in uns haben. Die ganzen Zweifel oder die Fragen, die wir haben oder ja, wenn wir einfach nicht mehr weiter wissen, das können wir vor Gott bringen. Und er wirkt. Lasst uns das wirklich mitnehmen diese Woche. Überlegt nochmal, wo musst du dran arbeiten, in welchem Bereich? Bist du dir sicher, dass du gerettet bist, dass du geliebt bist, berufen, befähigt? Kennst du das Wort Gottes? Wie sieht's mit deinem Glauben aus? Wie ist dein Schild? Ist das gepflegt oder brüchig? Wie sieht's mit deiner Rüstung aus? Ist die poliert? Reflektiert die Gottes Licht und seine Herrlichkeit? Ist sie stark gegen den Feind oder eher so verrostet und in der Ecke? Lass uns die wieder anziehen. Hast du den Gürtel der Wahrheit angelegt? Lass uns einfach da so drüber reflektieren, auch in unserer stillen Zeit während der Woche. Lass uns mal wirklich ehrlich vor Gott kommen und sagen, Herr, da habe ich ein Problem. Da brauche ich deine Befähigung. Da brauche ich jemanden, der mir hilft. So viele Kämpfe, die wir kämpfen, die schaffen wir nicht alleine. Wir brauchen einander. Und es kann auch mal an der Zeit sein, dass wir uns professionelle Hilfe suchen. Das ist keine Schwäche. Es ist Stärke, wenn wir zugeben können, dass wir Hilfe brauchen. Und ja, als Menschen brauchen wir einander. Lasst uns einfach das so mitnehmen. In unseren nächsten Wochen, in unserem nächsten Monat, in dieses Jahr. Und lasst uns auf Gottes Wort vertrauen und einander unterstützen. Ich würde einfach zum Schluss gerne beten. Und wenn dir was bewusst geworden ist, wo du dran arbeiten musst, dann gib das Gott einfach hin und sag ihm, Herr, ich muss im Glauben wachsen. Ich muss lernen, mit dem Schwert umzugehen. Ich muss mir bewusster machen, was meine Identität in dir ist oder wer du bist. Ich möchte lernen, die Wahrheit zu erkennen. Lass uns einfach gemeinsam beten. Könnt gerne aufstehen. Ja, Vater, wir danken dir, dass du so weise und liebevoll mit uns umgehst. Und dass selbst unsere Finsternis nicht zu Finsternis ist für, nicht zu finster ist für dich, Herr. Dass unsere Schwäche uns nicht disqualifiziert, sondern dass du uns wieder erbaust, ermutigst, dass du uns stärkst, Herr. Und ich bitte dich, dass du heute an unseren Herzen arbeitest, dass du unserem Verstand arbeitest, dass wir dich ganz neu erkennen und dein Wort einfach ergreifen als dein Schwert, Herr. Zeig uns deine Pläne und sag uns einfach auch, wer wir sind in dir und unsere Identität, die in dir gegründet ist, Herr. Und du siehst auch all unsere Kämpfe. Du siehst Trauer, Zweifel, Ängste, die wir haben. Manchmal Sachen, die so unüberwindbar scheinen, Herr. Aber wir stellen uns auf deinen Sieg. Du hast gesiegt am Kreuz. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen, Herr. Und wenn wir Hilfe brauchen bei dem, was wir durchmachen, Herr, dann gib uns den Mut, dass wir das wirklich suchen. Dass wir die richtigen Personen finden, die uns helfen können, aus dieser Finsternis herauszukommen. Dass wir Schritt für Schritt wieder ins Licht kommen, Vater. Und lass uns auch Augen haben für unsere Geschwister. Dass wir sehen, was ihre Kämpfe sind. Dass, ja, wenn es an der Zeit ist, dass wir leise Gebete sprechen für sie und ihnen einfach im Gebet ja, den Rücken stärken. Oder dass, wenn wir wirklich das offen ansprechen sollen, dass wir den Mut dazu haben, dass wir die richtigen Worte finden, Herr. Wir danken dir, Vater, dass du auch in Kämpfen bei uns bist. Dass du souverän bist, dass dein Plan immer zum Ziel kommt, Vater. Und wir geben dir unsere Leben hin, Herr. Amen.